Ich mache eine kurze Zusammenfassung, was wir bisher gehört haben, weil es, wie gesagt, ja schon ein bisschen länger her ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Der Ausgangspunkt von unserer Bevollmächtigung ist Jesus Christus selber. Er bevollmächtigt uns. Er gibt uns den Auftrag. Und in dem Mass, wie wir an seinem Herz sind, in seiner Gemeinschaft sind, in seiner Gegenwart sind, in dem Mass sind wir auch bevollmächtigt. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Also es geht letztendlich bei der ganzen Frage um Autorität und Vollmacht primär um unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott. Und darum sind all die Zeugnisse, die wir vorher gehört haben, so ermutigend. Oder wenn ihr euch geachtet habt, habe ich fast alle davon erzählt, ich habe etwas in meinem Herz, in meiner Einstellung, in meiner Haltung verändert. Und das hat etwas zu tun mit dem. Ich tue meine Haltung verändern. Ich passe mich an, ich gliedere mich ein in die Ordnungen, die Gott gibt. Ich bin am Vaterherz und ich höre dort nicht nur Impulse, sondern ich setze sie um. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, einer der grössten Schlüssel zur Autorität und Vollmacht. Nicht unser Voranpreschen, nicht unser Proklamieren, nicht unser Mut und unsere Strategien sind letztendlich das, was zum Erfolg führt, sondern am Herz von Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, das ist das, was uns inspiriert, das ist das, was uns freisetzt, das ist das, was uns die Impulse gibt, das zu machen, was er vorbereitet hat für uns. Es ist eine delegierte Autorität. Es ist nicht eine Macht, die er uns gibt, wo wir jetzt einfach hey und jetzt gar nicht, oder? Sondern ich repräsentiere sein Königreich. Für dass wir das können, braucht es eine völlige Hingabe an den König. Es sich ausliefern. Es die eigenen Wünsche, eigenen Vorstellungen, eigenen Ziele in den Tod zu geben und zu sagen, ich lebe nur noch mit dem Ziel und mit der Absicht, ein guter Soldat in der Armee von Gott zu sein. Verfügbar zu sein für ihn. Ich lege mein Leben her und mache es verfügbar für ihn. Und das macht mich zu einem Autoritätsträger in seinem Reich. Ein Polizist, der eigene Wege geht, oder ein Soldat, oder ein irgendein Beamter, der eigentlich eben so eine stellvertretende Autorität hat, der macht sich selber unglaubwürdig. Nachher die Vollmacht und die Autorität, die ist uns gegeben. Das ist etwas, was Jesus uns gibt, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben, wenn wir unser Leben ihm zur Verfügung gestellt haben, dann gibt er uns die Autorität. Die gibt er uns unabhängig von unserer geistlichen Entwicklung und von unserem geistlichen Reifegrad. Das haben wir auch miteinander angeschaut. Also der Kind ist die auch gegeben. Ja, vorhin, als wir da gebetet haben, war übrigens eine super Idee gewesen. Merci auch für das, so einander zu segnen, einander freizusetzen, übereinander den Heiligen Geist freizusetzen, die Salbung freizusetzen. Ich bin da mit dem Dan gehockt. Und hat zuerst ihn gesegnet, den Strom in seinem Leben freigesetzt. Und dann habe ich gesagt, so dann, jetzt kannst du. Für mich. Dann hat er gesagt, ich weiß nicht, was ich soll beten. Dann habe ich gesagt, gut, ich tue dir vorbeten. Dann habe ich ihn vorbetet. Und dann hat er das nachher gebetet. Und auch wenn das meine Worte waren, die er nachher war, so stark gewesen. Weißt du, ein Sohn zu hören, der sein Vater segnet. Der sagt, ich wünsche mir, dass du von dem Heiligen Geist durchströmt wirst. Dass du deine Vaterschaft aus seiner Gnade kannst leben. Weißt du, wie das tut, wenn das ein Vater gehört, wenn sein Sohn ihn segnet und dafür ringt, dass da Salbung ist, dass da ein Fluss vom Leben in ihm innen ist. Das hat richtig gut getan. Das kann das Kind auch. Das Kind kann für Kranke beten. Und dann haben wir gesehen, dass Reife und Autorität, also wenn die Reife dann noch dazukommt, zum zur Autorität, die uns Jesus schon gegeben hat, wenn wir noch unreif sind, dass aus dem heraus das Verwaltungsmandat resultiert, wo wir regieren können. Und das ist der Punkt, wo uns Gott herführen will. Das ist der Punkt, wo wir von Sohnschaft reden, wo in eine Reife gekommen ist. Das ist eigentlich das Ding. Und ihr seht, es sind beide Aspekte, die es braucht. Es braucht die Vollmacht, die können wir nicht selber machen, die ist uns gegeben. Aber in dem Mass, wie wir uns vom Heiligen Geist umformen, wo wir eben die Herzensjustierungen, die Gesinnungen, die Sinneshaltungen korrigieren, in dem Mass reifen wir. Und werden wir umgestaltet in das Bild vom Sohn. Und in diesem Mass kann Gott uns auch das Mandat, das er uns gibt, vergrössern. Der Bereich, wo wir Autorität in seinem Namen und in seinem Sinn wahrnehmen. Das ist, denke ich mal, das, was wir so bisher gehört haben. Kommt noch etwas. Nachher haben wir gesehen, die Autoritätsbereiche, die es gibt. Und die sind logisch. Zuerst gibt Gott uns die Autorität über unser eigenes Leben. Und zu dem werden wir nachher noch etwas mehr hören. Der zweite Autoritätsbereich ist das, was Gott uns schon anvertraut hat. Und Gott hat allen von uns ein gewisses Mass an Verantwortung, eben ein Mandat, sagen wir dem, schon gegeben. Und wenn wir noch unreif sind und sogar wenn wir noch Kind sind. Eltern haben das Mandat, ihre Kinder zu erziehen. Wenn du angestellt bist irgendwo und arbeitest, hast du das Mandat, dort Lehrer zu sein, die Schüler zu unterrichten oder den Beruf, den du ausführst, hast du das Mandat, dort etwas zu machen. Und für das bekommst du dann noch Geld, das ist schön, aber eigentlich ist das Entscheidende das Mandat, das du hast. Und ihr Kinder, habt ihr auch schon ein Mandat? Habt ihr auch schon eine Verantwortung irgendwo? Habt ihr etwas dürft machen, was ihr selber müsst? Und noch etwas in Sinn?
Mama ist von der Vorschule,
habe
ich auch
mit zu den kleineren Kindern schauen. Aha, super. Also, größere Kinder schauen zu den kleineren Kindern. Habt ihr auch Mandat? Aufgaben, Aufträge, die ihr dürft erfüllen? Kommt dir etwas in Sinn?
Aufgaben.
Aha, die Hausaufgaben, ja. Das ist ja ein Mandat, das du musst erfüllen musst. Dann bekommst du eine Aufgabe, die musst du erfüllen. Mhm. Hat er Ämter, Leo? Nein, Leo.
Nein.
Du bist ein glücklicher Herr, muss ich noch mit den Eltern reden. Es ist wichtig, dass man den Kindern eben auch eine Verantwortung gibt. Dass sie motzen zwar oft darüber und sind nicht immer glücklich über die Ämter. Alle nehmen Ämtli Gurken so an, oder wie heißt das Lied? Das ist vom Fankhauser. Christoph Fankhauser. Über die Ämtli. Die Ämtli, die machen wir nicht immer so gern. Gell? Das so ein Mandat zu nehmen, eine Verantwortung zu nehmen, heisst das ja auch. Oh, das ist nicht immer so toll, das machen wir nicht immer so gern. Weil wir werden ja dann auch zur Rechenschaft zogen. Wir müssen ja auch etwas machen nachher. Wir sind nicht schuld, wenn es nicht gut ist. Und trotzdem ist es ganz etwas Wichtiges, weil in dem Mass, wie wir Verantwortung lernen, übernehmen, reifen wir auch. Und Jesus hat ganz etwas Wichtiges gesagt zu dem. Er hat gesagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann was? Dann werde ich euch auch über Grösseres können setzen. Und das hat genau mit dem zu tun, wo wir vorher da gehört haben, oder? Wenn wir da herkommen, hier, wenn wir in das Mandat kommen, wo Gott uns sein Reich, seine Sachen in die Hände legen will, dass wir das austragen können, dann müssen wir das ja irgendwo üben. Und in dem Moment, in dem Mass, wo wir das üben im Kleinen, das können ja ganz natürliche Sachen sein, gell? Das ist nicht immer nur Geistliches. Du hast nicht nur geistliche Mandate, aber auch wenn ihr in diesem natürlichen Mandat treu seid, kann euch Gott auch geistliche Mandate geben. Und ihr könnt etwas in euch reifen. Kinder haben übrigens noch ein anderes Mandat. Das steht sogar in den 10 Geboten. Wisst ihr, was das für ein Mandat ist, das ihr habt als Kind? Das ist ausdrücklich so festgehalten als eines der 10 Geboten. Also es muss auch ganz etwas wichtig sein, dass das Gott dort hergeschrieben hat oder hat hergeschrieben. Mhm. Wer weiß es? Ja. Eltern ehren, das ist der Auftrag und das Mandat der Kinder. Genau, wie macht man das? Also kannst du ganz allgemein, weißt du nicht? Wie macht man das, die Eltern ehren?
Nicht schlecht über sie reden.
Ja, gehorsam sein, folgen, wenn sie etwas sagen, wenn sie Anweisungen machen, dass man denen folgt, auch wenn es ihnen vielleicht manchmal eben nicht passt, das gehört dazu. Passt ihm nicht immer alles. Und was lernt man dabei, wenn man die Eltern ehrt? Warum muss man das? Man könnte einfach frech sein und immer sagen, nein, mache ich nicht. Schauen, wer es länger aushält. Warum will Gott das, dass wir die Eltern ehren?
Sie repräsentieren
den Vater Gott. Ja, genau. Also die Eltern repräsentieren eigentlich den Vater wie Gott in der Familie. Und das Ziel von einer Erziehung ist ja, dass die Kinder irgendwann erwachsen werden, aus dem Haus rausgehen und selbstständig sind. Und dann, welche Autorität sollen sie dann nachher ehren? Ja, dann sollen sie gelehrt haben, wie es ist, wenn man eine Autorität ehrt. Wie man Gott ehrt, aber auch wie man den Chef ehrt, der Vorgesetzte ehrt, der Vermieter ehrt und was man da alles für Leute hat, die einem über einen gesetzt wurden. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Lernplatz, wo wir lernen als Kind schon, wie es heisst, Autoritäten zu ehren. Das ist ein Mandat, das wir haben. Nachher haben wir gesehen, das dritte Mandat, das ist das, was man meistens nicht davon redet, wenn es um Autorität und Vollmacht geht. Das ist nicht die Autorität über den Find, über den Teufel, über dämonische Mächte. Und das ist ja das, was das Auffälligste ist, was das Krasseste ist und das, was viele Leute mit dem insbesondere verbinden, oder? Und dann heisst es da, und die Dämonen sind ausgefahren, und die Toten sind auferstanden, und die Kranken sind gesund geworden, und dann hat man das Gefühl, yes, da ist Autorität. Und das stimmt, ja, da ist Autorität. Aber es ist ein Weg dazu, und ich glaube, die Reihenfolge hier, die ist sehr wichtig und entscheidend. Ich lehre über mich selber, mein eigenes Leben, Verantwortung, Autorität zu nehmen. Ich lehre über diese Bereiche, die mir jetzt schon gegeben sind, Autorität zu nehmen. Und in dem Mass, wie ich dort treu bin, habe ich auch Autorität über die Macht vom Find. Wir sehen das nachher noch. Kurz jetzt noch die zwei Erziehungsmethoden, die wir haben angeschaut haben. Wie Gott selber als Vater sein Mandat wahrnimmt, uns Menschen gegenüber. Das ist ja nicht schlecht, wenn man das mal anschaut. Oder? Wenn wir selber dann auch sollen, ein Mandat wahrnehmen, müssen wir das eigentlich in der gleichen Art, in der gleichen Haltung wahrnehmen, wie es Gott uns vorlebt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend und das ist, glaube ich, für viele, auch wenn ich von den Feedback gehört habe, wichtig gewesen, auch die Kinder haben, dass es zwei grundsätzliche Erziehungsmethoden gibt. Das eine ist das, von Wahlfreiheit und von den Konsequenzen. Und das andere, das ist das von Kontrolle und vom Machtkampf und von der Manipulation. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier in dem Bereich, wo Gott uns Mandat gibt, wo Gott uns eine Verantwortung gibt, dass wir dort lernen, die so wahrzunehmen, wie so Gott uns gegenüber auch wahrnimmt. Darum ist es auch so wichtig, dass wir mit dem Gott eben in einer persönlichen Beziehung sind. Und nur in dem Mass, wie wir erkennen, wie Gott sein Mandat mir gegenüber wahrnimmt, bin ich auch fähig, das Mandat, das ich anderen gegenüber habe, auch so wahrzunehmen. Nur in dem Mass, wie ich erkenne, wie Gott mir gegenüber Vater ist, kann ich auch Vater sein meinen Kind gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind ganz viele Fehlprägungen noch in unseren Erziehungserinnerungen oder in unserem Bildungssystem, wo ganz viel über Kontrollen und über Machtkampf und über Manipulation läuft. Und Gott will uns nicht zu Marionetten machen, die einfach müssen folgen. Sondern Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen und für die Entscheidungen Verantwortung übernehmen und Konsequenzen tragen. Das ist die Art, wie er uns erzieht. Nicht du musst, und sonst gibt es einen Tatsch. Nicht wird jetzt nicht endlich denn, nicht mit Drohung, nicht mit Angst, sondern mit einer liebevollen aufmerksam machen, was Konsequenzen sind. Das ist die Pädagogik Gottes, die wir noch am Schluss vom letzten Mal haben angeschaut haben. Wir lesen den Vers noch einmal aus 1. Mose 4, Vers 8. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Und da tun wir jetzt noch einmal anknüpfen an diesem Bibelvers, wo ich denke, das ist wirklich ein pädagogisches Meisterwerk, das uns da vorgeht, wie Gott jetzt so mit dem Kain umgeht. Der Kain ist total eifersüchtig. Er ist hässig über seine Brüder. Der Abel, weil dem sein Opfer offensichtlich wohlgefallen hat, das er Gott bringt, und sein Opfer, das er Gott bringt, der Kain, das scheint Gott nicht zu passen. Und er fühlt sich abgelehnt. Er fühlt sich missachtet, er fühlt sich minderwertig und was auch immer und entwickelt eine grosse Ablehnung, einen grossen Hass bis hin zu Mordgedanken seinem Bruder gegenüber. Und in dieser Situation spricht Gott ihn an. Und das geht jetzt genau um das, was wir vorher in diesen Zeugnissen gehört haben, oder die Ausrichtungen, die Herzenshaltung. Jetzt richte ich das wieder neu aus. Und jetzt sagt ihm Gott hier, wenn du fromm bist, also das heisst, wenn du ein Gott wohlgefälliges Leben führst, dann kannst du deinen Blick frei aufheben. Er hat nämlich so runtergeschaut, eben so das grimmige Runterschauen, kennen wir das auch von unseren Kindern? So.
Das kennen wir manchmal
schon
von den
Erwachsenen. Das Täupeln, das Hässigsein innen, wo da so eine Wutfahrt kochen. Kennen wir das alle? He? Kennen wir das? Und jetzt spricht mir Gott an, dich kannst du deinen Blick erheben. Bist du aber nicht, willst du nicht ein Gott wohlgefälliges Leben führen, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen. Und das ist ganz etwas entscheidend. Also die Macht vor Sünde geht jetzt hier. Es geht nicht um irgendeine sündige Tat, sondern es geht um die Macht vor Sünde. Die Macht vor der Sünde hat das Begehren, dich zu beherrschen. Dein Leben zu bestimmen, zu kontrollieren. Und Gott sagt dem Kain hier, du aber herrsch darüber. Also mit anderen Worten, er sagt nichts anderes als du musst lernen, dich selber zu kontrollieren. Also nochmals, das ist das, was ich schon gesagt habe, mit anderen Worten. Also Gott nimmt es gegenüber ernst, in seiner Befindlichkeit, du sprichst es an. Und Gott ermächtigt den Kain, eigentlich eine gute Entscheidung zu treffen. Er spricht den wunden Punkt an, seine Herzenshaltung, und fordert ihn auf, du eine gute Entscheidung zu treffen. Und es ist wichtig, was du jetzt machst. Wenn du dem sündhaften, täupeligen, zornigen Gedanken Raum gibst, dann wird es fatale Konsequenzen für dein Leben haben. Die Sünde wird über dir herrschen. Du aber sollst über die Sünde herrschen. Das ist die Herausforderung und die Verheißung, die Gott ihm gibt. Er zeigt ihm also Konsequenzen auf. Und jetzt ganz wichtig noch, der letzte Punkt, er trifft nicht die Entscheidung für ihn. Das ist immer etwas, was wieder Autoritätspersonen, Eltern falsch machen. Dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt für das Kind entscheiden. Manchmal muss man das Geld, wenn sie noch ganz klein sind und auf die Straße rennen, dann muss sie mit aller Gewalt zurückgeben. Aber es gibt auch so Momente, wo man so etwas muss reingehen muss, wo man weiss, es ist eigentlich nicht so gut. Und die Entscheidung müsst ihr nicht für euch treffen. Die treffen sie selber und die Konsequenzen müssen sie auch spüren. Das ist manchmal viel der bessere Erziehungsweg, als wenn man sich krampfhaft vor allem Negativen, vor allem Schlimmen und Schlechten, die sie könnten erfahren, probiert zu schützen und sie gar nie die Erfahrung machen, meine Entscheidungen haben Konsequenzen. Das muss ein Kind lernen. Und das ist auch bei der Erziehung wichtig. Das Kind muss lernen, wie ich mich entscheide, wie ich mein Herz positioniere. Das hat Konsequenzen. Aber Gott tut die Entscheidung, die er jetzt treffen soll, nicht für ihn lösen und löst auch nicht seine Probleme. Er lässt ihn auch die Entscheidung, auch die falsche Entscheidung treffen und der Kain tut das so, er hört nicht auf Gott und muss Konsequenz tragen, dass er verbannt wird, er wird ausgeschlossen aus der Familie, muss in ein fremdes Land gehen und wird aber dann auch versiegelt und geschützt. Also was Gott macht, ist eigentlich das Training zu der Selbstkontrolle. Also wenn wir irgendetwas kontrollieren sollen, wenn wir dann schon nicht die anderen Menschen, die uns anvertraut sind, sollen oder dürfen kontrollieren, dann sollen wir uns selber kontrollieren. Das ist eigentlich die Herausforderung. Was ist das da? Das ist nicht alles animiert, darum stimmt das die Reihe von mir. Jetzt kommen wir ins Neue Testament. 2. Petrus 1, 3 bis 11 lesen wir mal einen längeren Bibelabschnitt, aber ihr werdet sofort merken, um was es geht. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Das sind so mal ganz grundsätzliche Statements. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Merkt ihr, das ist genau das Gleiche, was beim Kain ist. Ihr könnt dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Also wir sind nicht den Begierden von der Welt ausgeliefert. Wir können dem entfliehen und können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wir können verwandelt werden in sein Bild. Wir können etwas von seiner Eigenschaft, von seiner Charaktereigenschaft in uns innen haben. Wir sind nicht dazu verdammt, unseren Gelüsten und unserer Lust von der Welt nachzugehen. Und wir können dem Verderben entfliehen. Darum setzt alles daran, dass eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Was hat denn noch die Verheißung da? Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Spürt ihr die Parallelen zu dem, was wir beim Kain haben gelesen? Es ist eigentlich genau der gleiche Aufruf. Habt ihr heute über das Negative, über das Sündhaften, über die Lust der Welt, ihr könnt darüber regieren. Es braucht aber eine Voraussetzung. Das ist dein Automatismus. Tut das, was Christus euch gegeben hat. Tut dem Leben Raum geben. Gebt dem Geist Raum. Und jetzt schauen wir noch einmal die Reihenfolge an von diesen Sachen, die jetzt hier kommen. Zuerst ist der Glaube bezeichnet. Glaube heisst, es ist eine Vertrauensbeziehung da zu Gott. Eine Herzensbeziehung, nicht eine religiöse Beziehung. Eine äußerlich formale Beziehung, die gewissen Ritual folgt. Sondern eine Herzensbeziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Das ist der Ausgangspunkt vom Ganzen. Und aus dem heraus sollen wir Charakterfestigkeit entwickeln. Also das ist jetzt eben genau das, was wir vorher auch schon hatten, dass der Charakter, unsere Haltung, unsere Gesinnung verändert sich. Ja, ältere Bibelübersetzung, das ist übrigens eine neue Genfer Übersetzung, die wir vorhin gelesen haben, ist dort auch der Begriff Tugend drin. Und wenn man es nachschaut im griechischen Grundtext, wie das übersetzt wird, das hat mit Exzellenz zu tun. Also wir, unsere Charaktereigenschaft wird vervollkommnet. Nachher, als nächster Schritt ist die geistliche Erkenntnis erwähnt, also Erkenntnis über wer ist Gott, was sind die Werte von seinem Reich, was sind seine Wertvorstellungen, wie sind seine Ordnungen, wie funktionieren die. Und nachher kommt eben das, Selbstbeherrschung. Das ist jetzt als nächstes Ding. Das ist zum Teil in älteren Übersetzungen mit Enthaltsamkeit oder Mäßigkeit übersetzt worden oder auch Keuschheit. Und das heisst eigentlich nichts anderes als eben Selbstkontrolle. Nachher kommt die Standhaftigkeit, das Ausharren, die Geduld. Und nachher kommt die Ehrfurcht vor Gott, eben das göttliches, ein heiliges Leben zu leben. Und dann kommt die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und dann kommt die Liebe zu allen Menschen. In dieser Reihenfolge zählt Petrus das auf. Und eben ein Punkt da drinnen ist die Selbstbeherrschung, die Selbstkontrolle. Das heisst, der griechische Begriff dort von dem ist Ekkratia. Und das heisst tatsächlich einfach Selbstkontrolle. Und jetzt schauen wir noch eine andere Bibelstelle an. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Galater 5, 22 bis 23 listet die Eigenschaften auf, die der Geist von Gott in uns vorbringt. Und da haben wir nebst all diesen wunderbaren Sachen als letzten Punkt eben die sogenannte Selbstbeherrschung. Dort ist genau der Begriff drin, den wir vorher im Petrusbrief hatten. Die Selbstbeherrschung ist was also? Jetzt da der erste Satz. Schaut da. Eine Frucht vom Geist. Also Selbstbeherrschung ist nicht etwas, das du musst erkrampfen musst. Und denke, ich habe es wieder nicht geschafft, oder jetzt sollte ich mich halt noch ein bisschen mehr disziplinieren, sollte mich ein bisschen mehr zusammennehmen, mich noch ein bisschen mehr anstrengen, sondern es ist eine Frucht vom Heiligen Geist. In dem Maß, wie wir uns dem Gott hergeben, in dem Maß, wie wir uns selber absterben, in dem Maß, wie wir seiner Kraft, seinem Geist Raum geben, werden die Charaktereigenschaften hier, das sind Charaktereigenschaften, also in unserem Leben sichtbar werden. Liebe wird sein. Auch zu Menschen, die du nicht so gerne hast oder dir sogar Unrecht hast. Freude ist da. Gell, Brigitte? Freude. Plötzlich ist eine Freude da wieder. Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Frieden ist im Herz da. Einfach ein Frieden. Es ist zwar immer noch das gleiche Chaos wie vorher, aber ich habe tiefen Frieden in meinem Herz. Eine Frucht vom Heiligen Geist. Da ist Freundlichkeit da. Meine Mitmenschen flippen nicht jedes Mal gerade aus. Ich raste nicht jedes Mal aus. Wenn jemand etwas Dummes sagt oder mich angreift oder mich missversteht oder was auch immer, ich kann freundlich bleiben. Da ist Güte da. Da ist Goodwill da, würde man jetzt vielleicht auf Neudeutsch sagen. Meinen Mitmenschen gegenüber. Güte, das heisst, ich habe eine Barmherzigkeit und Versagen von meinen Mitmenschen gegenüber. Da ist Treue da. Die Fähigkeit, treu zu sein. Meinen Bundespartner gegenüber, den Leuten gegenüber, die ich Freunde habe, Gott gegenüber. Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Und da ist Rücksichtsnahme da. Also, ich kann mit anderen, die weniger schnell vorwärts gehen oder die gewisse Sachen noch nicht begriffen haben, ich habe Geduld mit denen. Ich gehe mit denen ohne Weg. Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Und jetzt eben als letztes hier die Selbstbeherrschung oder eben die Selbstkontrolle. Ich kann mich selber züchtigen, heisst das eigentlich. Ich kann mich selber disziplinieren. Ich kann Nein sagen zu Versuchungen, die mir herkommen. Ich kann Nein sagen zu Gefühlen, zu Launen. Das kann das. Und wenn man manchmal ins Badzimmer muss gehen und Türen zuschliessen, für sich mal wieder bei Gott einzurichten, solche Mittel braucht es manchmal. Aber ich kann das, weil der Geist von Gott in mir das als Frucht vorbringt. Und damit dem möchte ich mich wirklich auch entlasten. Wenn ihr Probleme habt irgendwo mit dem, dann ist nicht die Lösung, ich muss mich noch mehr anstrengen und jetzt muss ich endlich und so weiter. Sondern es ist die Lösung, gang in die Gegenwart von Gott. Tu dein Herz auf und fang mehr von diesem Geist und fang mehr von diesem Leben. Mehr von diesem Lebensstrom. Darum ist das so cool gewesen, für das ein Amt zu zweit vor ich segnen können. Und dann wird auch die Selbstbeherrschung als eine Frucht vom Geist in dir sichtbar werden. Und noch eine zweite Bibelstelle, die wir hier haben, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und die Besonnenheit, das ist auch wieder so ein Fremdwort, wo man nicht recht so weiss, was bedeutet das besonnen sein? Hat mit Besinnung zu tun. Besonnenheit, das griechische Wort ist Sophronismus. Und das heisst interessanterweise aber genau das, Disziplin, Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, Sound Mind hat es dort geheissen im Englischen. Das kann man nicht übersetzen auf Deutsch. Also wenn man gebt einmal Mind ein auf im Google Translator, da kommen etwa 15 Begriffe auf Deutsch. Gedanken, Verstand, Vernunft, Denken, Sinn, Gesinnung. Du, ja, hast du eine gute Übersetzung? Für Mind.
Also Gesinnung eben. Also
Sinnung.
Sand ist doch ein altes Wort für Sand. Eine sanfte Gesinnung.
Nein, Sand ist schon klar, der Mind ist nicht klar. Sand heisst einfach gesund oder richtig oder... Aber der Mind ist das Problem, oder? Der Sound Mind. Also ich habe ein gesundes Denken, habe ich jetzt da mal hergeschrieben. Oder wir können sagen, eine gesunde Gesinnung. So. Also, der Geist von Gott gibt uns nicht Ängstlichkeit. Und was kommt wieder? Habe ich echt? Sollte ich noch? Hat mich wieder jemand falsch verstanden? Könnten sie wieder gegen uns sein? Oder was auch immer. Kennen wir das? Oder Gott hat uns nicht einen solchen Geist gegeben vor Ängstlichkeit, sondern er hat uns den Geist gegeben vor Kraft. Er hat uns den Geist gegeben vor der Liebe. Und er hat uns den Geist gegeben vor der Besonnenheit, eben von dieser Selbstdisziplin. Das hat er uns gegeben, das hat er dir gegeben. Ja, das kannst du. Und die Kinder, die nicht gut folgen können, oder die Mühe haben mit älteren Ehren, probiert das einmal aus. Gebt einmal dem Geist mehr Raum in euch. Und dann wird es als Frucht in euren Herzen durchwachsen. müsst ihr nicht verkrampfen. Und die Eltern, ihr müsst die Kinder nicht dazu zwingen, euch zu folgen. Das ist meistens nicht so. Man kann sich daran erinnern. Aber zwingen, das ist mehr wieder mit Kontrolle zu tun und das ist nicht so gesund. 1. Johannes 2, Vers 13. Ich schreibe euch Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Geht es wieder um die Thematik. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ihr merkt, welche Verse, was da daraus geht. Es werden hier drei Generationen, geistliche Generationen angesprochen. Kinder, die geistlichen Kinder, das sind die, die noch unmündig sind. Es werden die jungen Männer angesprochen, das sind die jungen Söhne, die in der Sohnschaft am Dreiwachsen sind. Und dann werden die Väter angesprochen, das sind die, die zur Reife gekommen sind und selber wieder das Mandat von Vaterschaft wahrnehmen können. Und wenn wir jetzt das anschauen, vor allem was da den jungen Männern zugeschrieben, ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Was hätte kein sollen machen? Über die Sünde herrschen. Was ist hier die Verheißung? Ihr habt den Bösen überwunden. Das ist ein Markenzeichen, eine Charaktereigenschaft von jemandem, der nicht mehr in einem geistlichen Kindstatus ist. Du hast geübt, gelehrt, trainiert, dass du die Macht vom Bösen in deinem eigenen Leben kannst überwinden. Und dann kommt es nochmal, es ist dann eine Wiederholung, es schreibt dann nochmal zu den Kindern, nachher zu den Vätern, das ist eigentlich eine Wiederholung, und dann kommt auch nochmal, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das ist eine Wiederholung einerseits. Und gleichzeitig kommen noch zwei andere Sachen dazu, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und das ist wie Quelle. Das Wort Gottes bleibt in euch. Also das ist zu einer Quelle geworden, wo abrufbar ist. Und darum ist es so wichtig, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, eben, dass ihr regelmässig im Wort von Gott euch nähert. Das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen, auch von einem Sohn, dass er fähig ist, sich aus dem Wort von Gott selber zu ernähren. Das kann ein kleines Kind noch nicht. Dann müssen wir das noch vorlesen. Das ist wie bei den Kindern in der Familie noch. Die können noch gar nicht lesen, die müssen es vorlesen. Die lieben die Geschichte. Der Jaro kommt immer. Papa, Bibel lesen, dann kommt er mit dieser grossen Kinderbibel, dann will er auf die Chance hocken, und dann muss ich immer die gleiche Geschichte erzählen. Jona zum 1016. Mal. Aber wenn du grösser wirst, wenn du das Wort selber kannst lesen, selber kannst aufnehmen, dann wird es zu einem Teil von deinem Leben. Das ist das, was hier beschrieben ist. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist wie ein Schatz, den du hast, der abrufbar ist. Wisst ihr, wenn ihr in diese Situation kommt, wo Jesus ist reinkommen, nachdem dass er getauft ist worden, vom Geist von Gott erfüllt ist worden, und der Geist in die Wüste geführt hat, und dann kommt der Teufel und versucht ihn. Das ist jetzt genau der Test. Hat jetzt der, kann der der Böse, das ist der Böse, kann er jetzt den überwinden? Ja, er kann ihn überwinden. Und mit was überwindet er ihn? Mit dem Wort von Gott. Jesus tut bei allen drei Versuchungen, die der Teufel ihn versucht, mit dem Wort von Gott argumentieren und zurückgeben und lässt sich nicht auf die Täuschungen und auf die Argumentationen vom Feind ein. Also das heisst, irgendetwas muss in ihm innen schon sein, das abrufbereit ist in der Situation vor Prüfung, in der Situation vor Versuchung, muss das Wort von Gott in dir innen etabliert sein. Und wenn du nämlich nicht weisst, was das Wort von Gott sagt und lehrt, und du kommst in die Situation, dann weißt du einfach auch nicht, wie kämpfen, du weißt nicht, was sagen. Wie willst du empfindest, das Wort von Gott entgegenhaben, wenn du das Wort von Gott gar nicht kennst? Wenn du gar nicht weißt, was du für eine Position hast, was Gott über dein Leben sagt und was er über den Find sagt. Wenn du nicht weißt, dass der Find schon am Kreuz von Golgatha besiegt ist worden durch den Tod von Christus und seine Auferstehung. Und wir Anteil haben an diesem Sieg, reingenommen sind in diesen Sieg, musst du wissen. Nicht nur da oben, hier. Du musst in deinem Herz wissen, da ist Autorität, die ich anwenden kann, die ich im Wind entgegen haben. Ich kann das Böse überwinden. Jetzt sind wir, glaube ich, fertig. Ah, nein, es kommt noch eine Abschlussbibelstelle. Sprüche 25, 28. Wie eine Stadt ohne Schutzwall, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Und das ist das Fatale. Wenn wir das nicht lernen, die Selbstkontrolle, die Selbstbeherrschung, dann sind wir wie eine Stadt, die keinen Schutz hat, die keine Mauer hat, wo jeder kann reinlaufen und kann reinlauern und einfach irgendetwas kann etablieren kann. Der Film kann mit jeder Versuche Call and Punch bestimmen, oder? Das ist, wenn du keine Selbstbeherrschung hast, wenn du das nicht übst und nicht trainierst. Darum ist das ein Schlüssel zur geistlichen Autorität. Amen.